Dramatisch kann sowas noch sein, wenn es um nichts mehr geht für die Fortuna. Fußball ist so ein geiler Sport, einfach nur. Ich kann es Ihnen wirklich nur sagen.
Rot und Schweiß, der Fortuna-Podcast.
Der Fortuna-Podcast. Dann herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Rot und Schweiß, weiterhin präsentiert von den Stadtwerken. Und ich habe einen Gast hier, auf den ich mich sehr gefreut habe, nämlich Sascha Rösler ist da. Hallo.
Hallo. Endlich freut sich mal einer.
Kommt das nicht so oft vor, wenn man dich sieht?
Ach ja. Zu Hause, man sagt so, man sagt so.
Sascha, du wurdest in Tettnang geboren. Das ist unten im Bodenseekreis. Genau. Ne? Nette Gegend da, ne?
Ja, beschaulich. Ne? Also da ist relativ wenig los. Ne? Ich bin neben Tettnang so einem kleinen Dorf aufgewachsen, in Meckenbeuren. Ja, da kennt eigentlich jeder jeden und die nächste größere Stadt ist dann schon Ulm, das ist schon 80 Kilometer weg. Ne? Deswegen, ich fand es immer so, ich glaube, zum Urlaub machen ist das richtig schön, aber jetzt zum Leben war es mir persönlich schon eigentlich zu langweilig. Deswegen fühle ich mich wahrscheinlich jetzt auch im Westen so wohl.
Ist das so gewesen, also dass du echt dann, als du groß geworden bist, schon gemerkt hast, das ist nicht so ganz meins?
Nee, eigentlich gar nicht, weil ich kannte nichts anderes, ne, muss man ehrlicherweise sagen. Aber durch den Fußball, ich wollte dann also schon von klein auf unbedingt natürlich auch irgendwo mal dann vielleicht mal in der Bundesliga spielen. Und da hat man so seine Träume und dann will man natürlich weiterkommen. Und dann guckt man halt natürlich so, wo geht das vielleicht mal. Ne? Und als ich dann nach Ulm gekommen bin, so mit 15, da habe ich schon gemerkt, ne, dass das eher so meins ist.
Aber deine Kindheit da, ist sie so gewesen, wie man sich das vorstellt? Also sehr, sehr beschaulich, viel draußen gewesen, mit Freunden wahrscheinlich und wahrscheinlich nur Fußball im Kopf, oder?
Definitiv. Also es war wirklich, also ich habe schon eine tolle Kindheit gehabt. Ne? Also wir hatten ja auch alles. Ne? Also wie du gerade schon gesagt hast, war natürlich auch noch eine andere Zeit. Wir haben ja wirklich fast nur draußen eigentlich ja gelebt. Ne? Aber jetzt nicht nur mit Fußball, sondern wir haben eigentlich alles gemacht. Ne? Ich kann mich noch so an Wochen erinnern, ne? Da hattest du dann montags die Allergie, dienstags war Fußballtraining, Mittwoch Tischtennis, Donnerstag Tennistraining, Freitag wieder Fußball. Und da musst du am Wochenende dir schon überlegen, ja, was machst du jetzt? Ne? Eher Tennisturnier, eher Fußball. Also wir konnten wirklich alles machen. Ne? Unsere Eltern haben uns da fast, oder mir und meine Schwester, alles ermöglicht. Deswegen, es war schon eine tolle Kindheit.
Ich hoffe, ich trete nicht zu nahe, aber ich kann mir vorstellen, dass du schon viel Blödsinn gemacht hast, oder?
Ja, habe ich mir sagen lassen. Ich glaube, meine Mama hat mir das schon mal erzählt. Also ja, definitiv. Ne? Wir sind natürlich ja ihr Jungs. Ne? Wir haben natürlich schon auch viel Blödsinn auch im Kopf. Und da war natürlich, ich glaube, das Dorf hat unter uns auch ein bisschen gelitten.
Aber du hast gerade gesagt, DLRG, also sprich Leistungsschwimmen ist das ja, ne?
Deutsche Leistungsschwimmen. Da war ich richtig schlecht.
Ja? Ja, richtig. War das nicht deins?
Ich kam einmal mit dem Pokal nach Hause. Und meine Mama hat sich schon gewundert und meine Schwester hat aber direkt gesagt, ja, da waren nur zwei dabei, weil ich Zweiter wurde. Und ich kann mich da noch erinnern, ich bin da reingesprungen, da war ich wirklich noch klein und da habe ich direkt auch schon halb meine Badehose verloren. Und also im Schwimmen bin ich auch nicht lang geblieben, es hätte keinen Sinn gemacht.
Aber wann kam dann so bei dir, dass du gesagt hast, okay, Fußball ist doch am ehesten mein Ding, jetzt nicht Tischtennis, nicht Tennis, sondern Fußball ist meins?
Das war von Anfang an schon klar eigentlich, weil Fußball hat mir auch am meisten Spaß gemacht. Tennis habe ich auch unheimlich gern gespielt, ist aber natürlich auch, muss man natürlich auch mal dann auch so sehen, ist nicht ganz so billig. Ne? Zu der Zeit die Trainerstunden, ne? Das war jetzt nicht so, dass du das einfach so jeden Tag machen konntest. Zwar schon als Mitglied dann in einem Verein, aber wenn du wirklich dann auch unter so einem Leistungssport das machen wolltest, musst du auch Geld investieren. Ne? Das war dann für uns ein bisschen schwieriger und Fußball war da das Einfachste. Und irgendwo hat mir der Mannschaftssport auch mehr Spaß gemacht dann wirklich als der Einzelsport, weil ich schon auch gemerkt habe, so mit meinen Emotionen, mit meiner Wut, mit meinem Jähzorn, den ich auch oft hatte, wenn es nicht so lief, war das, sage ich mal, im Mannschaftssport leichter, das auch mal zu kanalisieren, als im Einzelsport.
Obwohl, eigentlich wäre Einzelsport, dann wärst du nur dir selber verantwortlich gewesen.
Ja, das ist ja genau das Problem. Dann hätte ich mir selber die Schuld geben müssen. Das wäre schlecht gewesen. Das muss ja ein anderer Schuld sein. Und da gab es die Schiedsrichter, ne, und dann mit den Mitspielern. Und ja, also ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe, weil Mannschaftssport, der gibt dir halt schon auch, ne, viel, ne, mit den Jungs. Ne. Das ist nochmal was ganz anderes, glaube ich, ne, als wenn du nur alleine unterwegs bist.
War denn eher, ich meine, du bist ja in etwa mein Alter, du bist, glaube ich, 77 geboren, ne? Mhm. Ja, also ein Jahr älter, jünger als ich. Also bist du auch groß geworden mit Boris Becker, Steffi Graf,
definitiv, das Michael war ja Stich. Genau, das waren ja auch so die Gründe, warum das Tennis ja auch so geboomt hat bei uns. Ne? Also wie oft bin ich zu Hause vor der Garage gestanden mit so einem Federballschläger und so einem Softball und habe die ganze Zeit die ganzen Spieler nachgemacht. Ne? Gerade Boris war natürlich ein brutales Vorbild für uns alle. Und auch wie im Fußball Lothar Matthäus zu der Zeit waren es ja so unsere Idole und für uns so die Größten. Ne? Und auch heute noch. Ne? Also es ist irgendwie für mich noch was Besonderes, ne, wenn ich die sehe im Fernsehen.
Ja, es gibt eine sehr, sehr gute Doku über Boris Becker tatsächlich. Wenn du mal dir die anschauen willst, kann ich dir nur empfehlen. Aber gehen wir zurück zum Fußball. Deine Profikarriere, die hat dann in Ulm begonnen. Und ich sag mal so, da hast du ja direkt eine richtige Achterbahnfahrt hingelegt, ne? Von der Regionalliga, was damals die dritte Liga gewesen ist, bis in die erste und wieder runter bis in die Regionalliga. Erzähl mal ein bisschen, wie das so gewesen ist.
Ja gut, ich bin oder wir hatten in Ulm ja das Glück, dass wir Ralf Rangnick damals als Trainer bekommen hatten. Am Anfang war das ein bisschen schwierig, weil der Fußball war ja, keine Ahnung, vor 20 Jahren ja noch komplett anders. Ne? Du hast noch sehr, sehr mannorientiert gespielt und taktisch war das noch relativ einfach alles. Ne? Und als Rangnick dann kam, hat er uns so das erste Mal so versucht, die Viererkette zu erklären. Wir haben dann mehr im Raum gespielt und ballorientiert. Und das war schon schwierig am Anfang, es war halt neu. Wir haben es auch erst nicht so richtig verstanden. Und dann waren natürlich dann am Anfang große Probleme gehabt. Und der kam, glaube ich, da waren wir Dritter. Und zum Ende der Saison waren wir dann Siebter. Also es ging nicht direkt von Anfang an so los. Aber mit der Zeit haben wir schon gemerkt, als es dann bei uns allen Klick gemacht haben, wir das dann so ein bisschen verstanden haben, was er von uns will. Ja, dann sind wir dann marschiert, ne, relativ schnell in die zweite Liga und haben dann auch gemerkt, wir haben riesen Vorteile dadurch auch in der zweiten Liga, ne, weil die Mannschaften, die alle noch mit Libero gespielt haben, ne, die haben sich schwer getan einfach mit uns. Ne. Und dann hatten wir auch einen guten Spirit, sind dann wirklich bis in die Bundesliga durchmarschiert. Leider ist natürlich dann durch diesen Erfolg Rangnick natürlich auch in den Fokus gekommen, ne, von anderen Mannschaften. Ne. Der VfB hat ihn dann verpflichtet im Aufstiegsjahr. Er hat uns dann ja sogar noch vor dem Aufstieg verlassen. Und dann haben wir Martin Andermatt bekommen, der hat es eigentlich auch gut gemacht. Und wir waren auch in der Bundesliga, also für den Kader, den wir hatten, war das eigentlich wirklich eine gute Saison. Leider hat es aber dann am letzten Spieltag da nicht ganz gereicht, sind dann unglücklich abgestiegen. Ja, und dann ist es halt oft so in so einem Verein, ne, dann bist du eigentlich noch vor ein paar Jahren irgendwo, sage ich mal, in der Versenkung gewesen. Und dann sehen die durch den Erfolg plötzlich, du musst eigentlich sofort wieder zurück in die Bundesliga. Ich glaube, die haben relativ viel Geld dann auch in die Hand genommen, die Ulmer, um dann auch wieder Spieler zu verpflichten. Ich war noch relativ jung, ich kann das so nur so, sage ich auch mal, aus einer zweiten Reihe auch beurteilen. Aber sie haben sich, glaube ich, dann auch finanziell einfach übernommen. Ne? Wir hatten dann auch nicht so den Erfolg, den wir uns gewünscht haben, hatten dann auch in der Saison ein paar Trainerwechsel und sind dann nochmal abgestiegen.
Und jetzt muss ich ein bisschen ablesen, weil bei dir ging es ja dann zur Sache, sag ich mal, danach. Über 1860 München, Rot-Weiß Oberhausen, Greuther Fürth, Alemannia Aachen, Borussia Mönchengladbach, wieder zurück zu 1860 München, bevor wir dann zur Fortuna kommen. Erstmal die Frage, wo hast du deine beste Zeit?
Boah, das ist echt schwierig. Also, beste Zeit, meinst du jetzt so persönlich, wo ich so für mich die erfolgreichste hatte?
Vielleicht, oder? Vielleicht beides. Also einmal vielleicht sportlich am besten, aber auch, wo du dich einfach auch am wohlsten gefühlt hast.
Ja, das ist echt schwierig, weil ich bin natürlich jetzt, ne, mit Aachen, Gladbach und Düsseldorf ja aufgestiegen. Deswegen ist es schwierig jetzt zu sagen, ne, das war noch schöner, noch besser. Mit Ulm ist mir auch aufgestiegen in jungen Jahren. Das ist echt schwierig. Also die schönste Zeit hatte ich irgendwo schon in Aachen, muss ich sagen, mit Alemannia Aachen. Da hatten wir echt eine coole Truppe und das war ja auch so ein bisschen das. Ne, ich bin dann das erste Mal in den Westen gekommen und ich habe das relativ schnell gemerkt, dass die Leute hier eine andere Wertschätzung Fußballern gegenüber haben. Ne, da war jetzt kein Neid da oder dass sie irgendwie Vorurteile hatten, sondern die haben es uns einfach gegönnt. Und du hast auch gemerkt, wenn du dich hier reinknallst und Gas gibst und alles machst, dann tragen die dich hier auf Händen und das hat mir unheimlich gut gefallen. Und klar, in Gladbach hatte ich auch eine schöne Zeit, da hatte ich aber dann leider dann nach anderthalb Jahren ja, dann den Bruch, ne, als Hans Meyer kam. Deswegen ist es jetzt nicht so die Zeit, die mir jetzt natürlich noch so extrem positiv im Kopf bleibt. Ne? Aber in Düsseldorf war natürlich dann ein Riesenabschluss. Ne? Als ich hierher kam, hatte ich eigentlich fast schon mit dem Profifußball abgeschlossen. In München war relativ kurzfristig erst entschieden worden, dass ich keinen neuen Vertrag bekomme.
Ja, bevor wir da hinkommen, da kommen wir gleich okay. Noch hin. Also da würdest du sagen, schon Alemannia Aachen war so dann.
Ja, das war so vom Ganzen drumherum und zu der Zeit einfach schon das Schönste.
Und Hans Meyer, warum hat das nicht gepasst?
Boah, das ist jetzt auch schwierig, ne? Das so in der Kürze auch zu erklären. Ne? Wir sind dann in die Bundesliga aufgestiegen. Ich war ja auch ein Führungsspielerkapitän, eigentlich mit Olli Neuville zusammen. Und wir hatten dann in den ersten Bundesligaspielen nicht so den Erfolg. Und Gladbach hat eigentlich dann das, was sie zu der Zeit oft gemacht haben, relativ schnell halt dann auch reagiert und haben Jos Luhukay entlassen. Und dann kam Hans Meyer und Hans hat sicherlich auch große Erfolge im Fußball und große Verdienste auch für Gladbach, aber er hat halt doch, sag ich, ein anderes Denken wie ich einfach zu der Zeit gehabt. Ne? Er ist auch wieder zurück zum Libero. Auch sehr mannorientiert haben wir dann gespielt wieder und er hat dann auch nicht so auf mich gesetzt und klar, ich war natürlich auch polarisiert mit meiner Art, ne? Das hat ihm wahrscheinlich nicht so gefallen und dann hat er halt einfach wahrscheinlich gedacht, das ist besser für die Mannschaft, ne, wenn er mich da rausnimmt.
Ist das trotzdem so ein Karriereabschnitt, wo du sagst, hätte ich darauf verzichten können dann, oder würdest du sagen, nee, möchte ich trotzdem nicht missen?
Ja, sagen wir es mal so, die Situation an sich, ne, die hätte ich natürlich lieber vermieden, ne, weil die war nicht schön, ne, weil wenn du von heute auf morgen dann in die Amateurkabine musst und eigentlich gefühlt von ganz oben dann, ne, dann wirklich ganz runter musst. Das hat schon wehgetan. Ich hatte echt ein paar schwere Wochen, hatte echt zu mir zum Kämpfen. Auch in der Station danach bei 60 München hatte ich dann noch zu kämpfen. das nimmt einen schon mit. Vor allem die Art und Weise war nicht so schön. Aber ich hatte das Jahr davor so ein tolles Jahr. Ich hatte da wirklich mit Marco Marie, mit Olli Neuville, mit Ruhl Brauers. Wir hatten echt mit Christoph Heinroth super Jungs und hatten da wirklich ein Top-Jahr, sind da aufgestiegen. Also das würde ich jetzt auch nicht missen wollen.
Du hast schon gesagt, dann ging es nochmal zu 60. Mhm. Und da wurde dein Vertrag dann nicht verlängert. Dann warst du dann 2010 auf einmal vereinslos. Aber du wolltest ja eigentlich noch nicht aufhören.
Es war auch echt krass, weil ich hatte mich dann nach anfänglichen Schwierigkeiten bei 60 München, weil ja, das in Gladbach ist mir schon noch ein bisschen nachgegangen. Ich war auch nicht so fit, weil ich ja dann auch 2-3 Monate bei den Amateuren trainiert habe und da hast du es ja auch nicht so ernst genommen dann. Und dann bin ich nach München und die wollten dann auch unbedingt aufsteigen und dann haben wir am Anfang natürlich das auch nicht so hinbekommen. Dann kam der Druck von außen und klar, die haben natürlich, ich war davor schon dreimal aufgestiegen, die haben mir von mir erwartet, ne, dass ich die Mannschaft auch wieder in die Bundesliga führe. Und dann konnte ich dem Ganzen nicht standhalten und dann hatte ich mich dann aber irgendwann wieder gefangen, habe dann ein ordentliches Jahr gespielt. Wir sind aber halt dann 6. 7. geworden, das hat denen nicht gereicht. Ich wollte aber da trotzdem mal verlängern, weil ich war schon davon überzeugt, dass wir es vielleicht im nächsten Jahr vielleicht dann packen könnten. Aber es war dann wirklich so am letzten Tag eigentlich. Ne? Wir hatten das letzte Training und wir hatten davor schon gesprochen. Für mich war ich klar, dass wir verlängern. Und Miki Stevic und Ewald Lien hatten das aber dann doch nochmal anders entschieden und haben dann meinem Berater am letzten Tag dann gesagt, nee, dass sie doch nicht verlängern. Ja, und dann war natürlich auch so ein Zeitpunkt, da war die Saison vorbei. Ja, okay, dann machst du nochmal was anderes. Aber ich habe dann schon relativ schnell gemerkt, okay, du bist jetzt fast 33, viele Vereine, für die bist du zu alt. Ne? Und klar, ich war natürlich jetzt auch von außen vom Charakter, ne, hat das vielleicht auch ein bisschen schwierig gewirkt und dann hat sich erstmal gar nichts getan.
Hast du da kurz gezweifelt, ob das nochmal weitergeht?
Ja, definitiv. Also vor allem, es ging ja auch lange. Ne? Also ich habe dann schon gemerkt, da kam die Sommerpause, dann kommt so ein toter Punkt, ne? Da ging dann bei den Vereinen auch gar nichts, ne? Da war irgendwo alles zu und ja, dann war irgendwann ja schon auch der Wunsch, ich wollte eigentlich schon zurück in den Westen. Ne? Aachen war dann irgendwie ja so durch meine Frau auch unsere Heimat. Ne? Wir wollten unseren Lebensmittelpunkt. Da war ich eigentlich damals schon kurz davor, zu Leverkusen Amateure zu gehen, weil da war ja Peter Herrmann Trainer. Und dann kam aber dann durch den schlechten Saisonstart von Fortuna Düsseldorf dann doch das Angebot, ne? Dann nochmal hier nach Düsseldorf zu gehen. Und das war dann im Endeffekt ja dann nochmal, eigentlich nochmal ein Glücksfall für mich. Und für die Fortuna natürlich auch.
Und auch für die Stadt, hoffe ich. Sagen. Aber wie ist das denn gewesen? Also wie kam der Kontakt zustande? Wer ist damals auf dich zugekommen?
Ja, muss ich nochmal überlegen. Also der erste Kontakt war dann, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mich mit Norbert Meyer in Gladbach in einem Restaurant getroffen habe. Ich frage mich jetzt aber nicht mehr genau, wo das war, aber es war auf jeden Fall ein Italiener. Und da haben wir uns dann ein bisschen unterhalten, ein bisschen gequatscht. Ich glaube, der Coach wollte mich damals einfach mal kennenlernen und wollte mal wissen, was ich für ein Typ bin. Und dann haben wir danach aber auch entschieden, dass ich erstmal ein paar Tage mittrainiere, weil die wollten auch wissen, wie fit ich bin, weil es war ja dann schon fast Oktober, glaube ich. Ne? Also die Saison war ja schon am Laufen, war ja schon 7. Spieltag. Und dann war das nächste Treffen auch dann mit Wolf Werner. Ne? Und da war aber schon klar, die haben dann im Training schon gemerkt, ne, dass es, glaube ich, vom Typ her ganz gut passen könnte. Ne? Und die machen das, weil die waren natürlich ja auch irgendwo ein bisschen verzweifelt, ne? Weil wenn du dann 6-mal verlierst und einen Pokal ausscheidest, ne? Die hatten ja auch ihren Druck und das war auch nicht so einfach. Und deswegen wollen die natürlich alles probieren. Und ich hatte von Anfang an auch relativ schnell gesagt, hör zu, jetzt das Finanzielle spielt eigentlich jetzt nicht die große Rolle. Ne? Ich will es einfach nochmal jedem zeigen, ne? Weil ich war natürlich schon auch ein bisschen enttäuscht, dass so von meiner Statistik her mich dann auch gar keiner zweiten Liga haben wollte. Ne? Da war einfach auch nochmal so dieser Antrieb in mir, ne? Das nochmal zu zeigen.
Das hatte ich gefuchst
nochmal. Ja, auf jeden Fall.
Und dann bist du ja, ich sag mal, im Herbst deiner Karriere, ich glaube, das kann man so sagen.
Ja, war schon fast für Winter, ne?
sagen wir mal, im Spätherbst deiner Karriere.
Genau.
Nochmal richtig aufgeblüht hier in Düsseldorf. Welche Faktoren haben da eine Rolle gespielt? Also klar, du hast ja gerade schon gesagt, der innere Antrieb hat da mit Sicherheit eine Rolle gespielt. Gab es noch andere Faktoren?
Ja, definitiv. Alle, die im Endeffekt dann auch hier bei Fortuna mit dabei waren. Ne? Ich hatte dann das Glück, dass wir relativ schnell alle dann die Kurve hier bekommen haben. Ne? Ich war vielleicht nochmal so ein kleines Puzzlestück, was vielleicht auch gefehlt hat. Ne? Aber wir hatten ja trotzdem da gute Jungs drin. Und Norbert hat es unheimlich gut dann auch als Trainer gemacht. Ne? Er ist ja auch lange dabei gewesen. Er wusste dann auch, wie er dann uns anpacken musste, um uns dann wieder in die Spur zu kriegen. Wir hatten unheimlich geile Fans dazu zu der Zeit auch. Oder wir haben sie ja immer noch. Nur leider sind sie momentan nicht im Stadion. Aber ne, für mich war das ja dann das erste Mal. Ich habe direkt gemerkt, Mensch, das pusht unheimlich, ne? Und dann haben wir die ersten Erfolge gefeiert und sind dann in dem Jahr eigentlich noch relativ gut durchmarschiert und haben dann im Abstieg nichts am Hut gehabt und sind dann noch 7. geworden, was für den Saisonstart dann echt top war.
Du hast in der Zeit in 10 Heimspielen in Folge ein Tor gemacht. Das war damals, ich kann mich noch erinnern, dass du dann die
Das Kurve, war erst im Aufstiegsjahr dann, ne?
Das war im Aufstiegsjahr, ja, genau. Aber in deiner Zeit bei der Fortuna war
genau,
das.
Genau, ja, genau.
Wo du in die Ecke gelaufen bist und die 10 so angezeigt hast, das weiß ich noch ganz genau. kann man Torjäger lernen?
Boah, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass du irgendwo einen gewissen Instinkt in dir drin haben musst. Ne? Ich glaube nicht, dass man lernen kann, dann irgendwann immer regelmäßig Tore zu schießen, so wie jetzt zum Beispiel Terodde. Ne? Das hat er einfach drin, ne? Dass der im 16 immer das Näschen hat, dass er immer da steht, wo der Ball runterkommt. Das ist halt so ein angeborener Instinkt. Du kannst natürlich dich schon weiterentwickeln, ne? In deinem Torabschluss. Ne? Dass, wenn du natürlich so eine Chance dann bekommst, ne? Aus 10, 11 Metern, ne? Dass du den dann irgendwo sauber immer im Eck runterbringst, ne? Ist auch wichtig. Du kannst auch was von der Psyche dich weiterentwickeln, ne? Dass du vielleicht dann, ne, dir nicht dann im Kopf machst, wenn du immer 3, 4 Spiele nicht triffst, ne? Sondern dass du dann im Endeffekt trotzdem da deine Sicherheit hast, ne? Und so ein Ding dann verwertest. Aber an sich so ein Torjäger dann wirklich zu werden, das ist einfach in dir drin.
Und vergessen natürlich dein Fahrrückzieher-Tor, Juli 2000.
Kannst du ja auch nicht lernen. Würde ich auch kein zweites Mal machen.
Tut der Rücken jetzt noch weh?
Ja.
Juli 2011 ist das gewesen, Tor des Monats geworden. Und ich habe mich damals, ich weiß noch, ich habe das Spiel ja kommentiert, ich habe mich damals festgelegt, das wird Tor des Jahres. Ist es aber nicht geworden, weil ein gewisser Raoul auch ein absolutes Zaubertor geschossen hat in diesem Jahr. Hast du das damals gesehen, dieses Tor, und hast dann gedacht, verdammt?
Ach, wenn ich ehrlich bin, so über Tor des Jahres habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ne? Ich hatte mich damals schon unheimlich gefreut, dass ich mal das Tor des Monats gewonnen habe, weil ich habe früher schon ein paar Mal schöne Tore geschossen. Aber ich sag mal, wenn du jetzt nicht bei so einem Top-Verein spielst, ne, dann ist es oft auch schwer, dass du dann auch gewählt wirst. Ne? Weil klar, wenn du in Dortmund bist oder in München, die haben andere Fanbases, ne, deutschlandweit, ne, die dann auch für dich abstimmen. Und dass ich das dann mal in Düsseldorf gewonnen habe, das fand ich natürlich so als Zubrot eigentlich ganz schön, ne? Weil wir, sage ich mal, andere Ziele ja dann haben. Ne? Für uns ist nicht wichtig, dass wir das Tor des Monats schießen, sondern du willst ja im Endeffekt deine Ziele, ne, mit der Mannschaft erreichen. Und das Tor des Jahres kann man dann erst irgendwann am Ende. Und Raoul, sein Tor habe ich damals auch gesehen. Ich fand das auch mega, mega cool. Und es hat mir jetzt aber nichts ausgemacht, ne, dass er das gewonnen hat, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe das dem gegönnt. Der war oft bei uns im Stadion, ne? Ein ganz sympathischer Typ, ne?
Und ja, in Düsseldorf gewohnt damals.
Ne? Genau, genau. Seine Kinder haben, glaube ich, wo gespielt bei uns. Er war ganz oft da und deswegen, also von der Seite, ne, war das völlig okay.
Bevor wir gleich weitermachen mit der Fortuna-Zeit, vielleicht mal eine Frage, ein bisschen losgelöst davon. Gab es mal einen Mitspieler in deiner Zeit, wo du gesagt hast, der kann am Ball Dinge, da werde ich niemals hinkommen, der ist einfach da deutlich besser als ich?
Boah, definitiv, da gab es, glaube ich, sogar einige. Ne? Also das sind ja gerade so junge Spieler, ne? Die merkst du ja relativ früh, ne? Wenn die so ein außergewöhnliches Talent haben, ne? wo ich nach Aachen gekommen bin, da weiß ich noch, da hat einer mittrainiert, da habe ich am Anfang gedacht, den kannte ich gar nicht. Und da hat jeder Knochen zu dem gesagt und da dachte ich noch so am Anfang, wer ist das, ne? Der ist so gut. Den hatte ich aber vorher noch nie auf dem Schirm, ne? Und dann habe ich dann irgendwann mal mich mit dem mehr beschäftigt und das war dann Jan Schlaudraff und der hat ja dann auch wirklich dann auch eine tolle Karriere dann gemacht. Der war schon verdammt gut. Oder in Gladbach zum Beispiel Marco Marin, ne? Der kam ja gerade so seine Anfangszeit, als ich da hingekommen bin, wir sind auch zusammen aufgestiegen. Ne? Das sind schon Jungs, das sind halt wirklich brutale Straßenkicker. Ne? Die können dann auf engstem Raum mit dem Ball umgehen. Ja, damit, ne, da habe ich da nichts zu tun. Da bin ich dann doch ein bisschen die härtere Klinge. Und ich bin ja auch schon, also sage ich mal, fußballerisch, ja, war eher so eine Stärke. Ich habe es mir mehr läuferisch schwierig gehabt.
Gab es einen Gegenspieler, an den du dich nicht gerne zurückerinnerst?
Ja, auch einige. Simonic zum Beispiel, der hat immer Mittelfuß ganz fies gebrochen. Der war ein eisenharter. Aber du hast natürlich auch.
War der, ne?
Ja, der BSC, genau. Aber du hast natürlich auch oft in den eigenen Mannschaften Spieler, wo du halt auch im Training tagtäglich dann denkst, Mensch, der wäre lieber jetzt in meiner Mannschaft. Ich weiß, in Düsseldorf zum Beispiel war das Asani Lukimia, ne? Der war auch Wahnsinn. Ne? Also du hast jedes Mal, wenn du gegen den gerannt bist, hast gedacht, du rennst wirklich gegen eine Betonwand. Und da waren schon einige dabei. Aber ich sag so, wenn du mich jetzt fragen würdest, wer so mein unangenehmster Gegenspieler war, das war sogar wirklich Yves Eigenrauch, weil mit dem habe ich damals noch mit Ulm auf Schalke gespielt und das ist wirklich auch so einer gewesen, der rennt ja auch 90 Minuten dann überall hinterher. Ne? Das ist dann echt, das ist für einen Offensivspieler unerträglich.
Das grad, weil du gerade schon im Training warst, lustigerweise, ich habe natürlich mich auch ein bisschen informiert, ich habe mit Jens Langenicke gesprochen.
Oh ja.
Der hat gesagt, er hat es eigentlich immer geliebt, mit dir zu trainieren. Wie habt ihr euch halt oft, wie er meinte, mehr oder weniger durchweg beleidigt im Training, aber er fand das halt grandios, weil du halt auch einer gewesen wärst, der halt nicht verlieren konnte. Einfach und das Training war vorbei und es war auch wieder gut.
Ja.
Es ging halt einfach immer nur um die Sache und er meinte, das hätte halt auf jeden Fall auch, wäre auch ein Mosaiksteinchen gewesen, dass ihr damals so gut gewesen seid. Eben dieses sich gegenseitig immer dieses Hochpushen. Dann so.
Da haben der Jens und ich was gemeinsam.
Ja, Jens. Er wäre auf jeden Fall, er konnte auch nie verlieren.
Jens war genauso. Ja, ich sag ja, das war ja so Faktoren, wo du mich vorher schon gefragt hast, ne, warum das dann im Endeffekt bei uns ja dann auch dann so lief. Ne? Und wir hatten echt gute Typen, ne? die dann sich gegenseitig auch hochgepusht haben. Ne? Wir hatten auch im Training, ne? Wenn es dann losging, ne? Und wir hatten irgendeinen Wettkampf, dann wollte halt jeder gewinnen. Ne? Und ich sag, das ist halt auch noch ein bisschen die ältere Schule. Ne? Wir haben uns natürlich auch oftmals auch echt getreten, ne? Weil wir unbedingt gewinnen wollten. Ne? Ich kann mich echt noch ein paar wilde Sachen im Training erinnern, aber es war danach vorbei. Ne? Und so muss es im Endeffekt auch sein. Ne? Du musst auf dem Platz alles machen, alles probieren, unbedingt gewinnen wollen. Aber danach, ne, da muss man sich dann auch wieder die Hand geben und dann geht es weiter.
Kannst du es denn verstehen, wenn man über dich sagt, den Rösler möchte ich lieber als Mitspieler haben? Ich meine, das ist eigentlich ein Kompliment. Ne? Und auch so als gegnerischer Fan, sage ich mal, dass man sagt, boah ey, ich kann ihn nicht ertragen als gegnerischer Fan, aber als eigener Fan sagst du, dass man dann halt den abfeiert. Das ist ja eigentlich schön, oder?
Ja, definitiv. Also es ist ja so, dass wenn ich mich selber im Fernsehen gesehen habe, dass ich das auch nicht immer gerade wirklich schön fand. Also ich kann das vollkommen verstehen. Es ist aber schon so, dass wenn ich zum Beispiel zu einer neuen Mannschaft gekommen bin, ich schon dann nachträglich von den Spielern immer gehört habe, dass die erstmal gesagt haben, hey, wo ich gehört habe, dass du kommst, wollte ich direkt den Verein wechseln. Ja, weil wenn die mich natürlich, sage ich mal, nur vom Platz erkennen, dann bin ich da nicht so beliebt. Und ja, klar, wenn die natürlich aber sagen, sie haben mich lieber in der eigenen Mannschaft, ist auf jeden Fall ein Kompliment.
Ja, du bist ja echt außerhalb des Spielfeldes, bist ja ein total ruhiger, netter, umgänglicher Typ. Ne? Das heißt, hast du immer so Klick gemacht, wenn du aufs Feld gegangen bist?
Ja, definitiv. Aber das ist halt sowas, ne, dieser Wettkampfmodus, das ist ja auch nicht nur beim Fußball. Ne? Wir könnten jetzt runter an die Tischtennisplatte gehen, ne? Dann könnte ich mich, glaube ich, in 30 Sekunden, ne, könnte ich mir jetzt einreden, dass das wichtigste Spiel unseres Lebens ist und ich würde dich dann auch beleidigen und beschimpfen, um das unbedingt zu gewinnen. Das ist halt einfach bei allem, was wir machen. Ne? Wenn wir irgendwas spielen oder so, ne, dann willst du unbedingt gewinnen. Ne? Deswegen spielt zum Beispiel zu Hause keiner mit mir.
Okay, Tischtennismatch würde ich mich drauf einlassen. Fußball ja, nicht, da wüsste ich, hätte ich keine Chance, aber Tischtennis würde ich vielleicht mal auf ein Match
mich einlassen. Machen wir mal.
Bei dir. Wirst du eigentlich noch Rotzlöffel genannt?
Auch selten. Also die Geschichte, klar, die ist gerade hier in Düsseldorf natürlich immer wieder aktuell bei vielen Fans, aber selten.
Wie kam's
die trauen sich damals? Das nicht, wenn ich dabei bin.
Wie kam es denn damals eigentlich dazu, zu dieser Auseinandersetzung mit Fee und eigentlich auch mit Frankfurt?
Ja, ich meine, wir waren ja beide im Aufstiegsrennen, ne, mit Fürth, mit St. Pauli und mit Paderborn. Es war relativ eng zu der Zeit und dann haben wir, glaube ich, das Topspiel dann gegen Frankfurt gehabt und unter der Woche hat, glaube ich, Feder mal ein Interview gegeben und hat uns schon so ein bisschen, ja, ein bisschen Schauspielerei und ja, dass wir viele Elfmeter halt einfach im Endeffekt schinden würden, ne? Hat uns so ein bisschen dann halt auch bezichtigt und klar, das hat uns natürlich dann auch ein bisschen dann an die Ehre gepackt, ne? Weil wir hatten schon hart gearbeitet in dem Jahr und auch davor, ne, für den Erfolg, ne? Wir hatten jetzt nicht wie Frankfurt lauter Topspieler hier in der Mannschaft, ne, die das Doppelte verdient haben, sondern wir haben das wirklich über die Mannschaft gemacht. Und das hat uns natürlich auch ein bisschen im Stolz verletzt, dass er das so gesagt hat. Vielleicht wollte er das in dem Moment natürlich auch. Ne? Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass da auch ein bisschen Taktik dahinter war. Mich hat er da auf jeden Fall schon provoziert. Und ja, dann im Spiel kam es halt im Endeffekt dann irgendwo dann hoch. Ne? Warum, dass wir dann auch wirklich in der letzten Sekunde noch einen Elfmeter kriegen müssen, ne? Das war wahrscheinlich, sollte das einfach so sein. Ne?
Foul an Timo Furuholm.
Genau, Timo Furuholm. Das habe ich letztes Mal, ist mir die Geschichte auch eingefallen. Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen. Der ist jetzt, glaube ich, in der Politik oder so in Finnland. Ach, ich habe eine Geschichte gelesen. Ach. Irgendwo, und da habe ich noch gesagt, Timo Furuholm, wer hat denn der Schmetter damals? Dem habe ich das zu verdanken.
Genau, du bist ja dann so gerutscht in Richtung Bank auch, ne, und hast ja, glaube ich, auch ein paar Takte in die Richtung gesagt. Ne?
Weißt du es noch so? Ich kann 0,0, das ist ja das Schlimme. Ne? Also ich habe Bilder dann danach gesehen, aber ich war so im Tunnel, dass ich dir 0 sagen kann. Also ich konnte mich zum Beispiel auch gar nicht mehr daran erinnern, dass ich da wirklich, also dass die mich sogar noch so weggeschubst haben, dass ich da so nah dran war. Ne? Also ja. Das ist halt dann das im Fußball. Ne? Du kommst dann so irgendwo in deinen Tunnel rein und da machst du Sachen, ne? Wo du dann natürlich danach dann nach Hause fährst und dann auch selber deinen Kopf schüttelst. Ne? Ist halt einfach so. Und er gehört bei mir dazu. Ich habe es dann irgendwo dann später noch mal akzeptiert und auch gelernt, damit umzugehen.
Aber dein Verhältnis zu Fee ist vernünftig jetzt, oder?
Definitiv. Bei mir war das ja echt so. Ich kann das ja echt gut abhaken. Ne? Bei mir ist es am nächsten Tag vorbei. Er hat ja dann auch nochmal eine legendäre Pressekonferenz einen Tag später dann gegeben. Ich wusste aber immer, wenn wir uns sehen.
Weil ich glaube, da kam das auch da erst mit dem Rotzlöffel, ne?
Kann ja, das sein? Das kann sein. Er hat ja nach dem Spiel keine Pressekonferenz gegeben. Er hat ja auch noch Schande für den deutschen Fußball, hat er auch noch gesagt. Und ich war mir aber klar, wenn wir uns mal sehen oder so, dass im Endeffekt er ist ja der gleiche Typ, er will auch unbedingt gewinnen. Ne? Und wir sind uns da relativ ähnlich. Und deswegen, ne, wenn so zwei Typen natürlich aufeinander prallen, ne, dann passiert sowas halt mal. Und wir haben uns dann ja da mal hier getroffen und im Endeffekt war das gar kein Problem. Da haben wir drüber gelacht.
Was man jetzt schon auch raushört, du bist eigentlich auch immer für jeden Spaß zu haben gewesen. Hast ja auch zum Beispiel mit Filmen von Halbangst mitgespielt. Humor schon wichtig auch für dich, ne?
Ja, ganz wichtig. Also ich mache ja halt selber auch viel Blödsinn, muss ich ehrlich zugeben. Meine Frau, die leidet extrem darunter. Aber ja, doch, definitiv. Also Ich finde, man sollte nicht mit zu viel Ernst durchs Leben gehen, ne? Und man sollte sich auch nicht über zu viele Sachen aufregen, denn es bringt sowieso nichts. Und ich finde, mit Humor, mit Spaß kann man einfach, ja, kommt man, glaube ich, leichter durchs Leben.
Du warst aber auch im Spielerrat von der Spielergewerkschaft VDV. Wieso ist dir das
wichtig? Du recherchierst ja unglaublich.
Klar.
So sowas weißt du.
Ja, logisch. Warum ist denn dir das wichtig gewesen?
Das ist eine gute Frage. Muss ich da jetzt ehrlich antworten?
Du kannst ja die Wahrheit so ein bisschen beugen.
Ja, im Endeffekt war es so, ich war halt schon lange in der VDV. Ne? Ich bin in jungen Jahren da schon rein, weil im Endeffekt fand ich das immer eigentlich wichtig, ne? Dass du im Endeffekt auch weißt, okay, wenn da mal was passieren sollte, hast du jemanden an deiner Seite, ne? Der dir dann auch hilft. In den Spielerrat bin ich aber dann reingerutscht, weil die haben mich damals gefragt, ich war schon so lange dabei, ob ich das machen würde. Ne? Die haben ja, glaube ich, für die erste Liga, für die zweite Liga, für die Regionalliga, dritte Liga damals immer, glaube ich, 2-3 Leute drin gehabt. Da habe ich gesagt, das mache ich. Da war jetzt aber nicht, sage ich jetzt mal, irgendwas, was mir jetzt da besonders wichtig war, sondern im Endeffekt war es mir nur wichtig, dass ich da überhaupt dabei bin.
Okay. Jetzt hast du ja so eine geile Zeit bei der Fortuna mit all den ganzen Geschichten, die wir jetzt gerade schon durchgegangen sind. Und dann hieß es auf einmal, nach diesem Aufstieg in die Bundesliga, Sascha Rösler beendet seine Karriere und geht in den Jugendbereich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hier bei der Fortuna. Und dann bist du auf einmal aber trotzdem nochmal bei Alemannia Aachen gelandet. Wie ist es dazu gekommen?
Naja, es war auch nicht ganz so einfach.
Hat dein Körper dir damals gesagt, erste Liga, ja, weiß nicht, ob das noch geht?
Nee, die Entscheidung wurde mir schon abgenommen. Also,
oh, okay.
Ja, es war, ja, ich meine, das ist ja oft so in so einer Karriere, es wird ja nicht immer alles nach außen erzählt. Wir wollten das ja damals schon so, sage ich mal, ein bisschen dann auch verkaufen, dass das für beide Seiten auch okay ist. Ne?
Aber war es eigentlich gar nicht?
Ja, zum Teil schon. Also es war schon fair, muss man sagen. Ne? Ich hatte zum Wolf Werner ein super Verhältnis, muss man auch dazu sagen. Ich hatte eine super Vorrunde. Der Verein wollte eigentlich in der Winterpause schon verlängern. Da war ich aber selber, weil ich ja schon auch wusste, Mensch, ne, ich bin jetzt schon, sage ich mal, einer von den langsamsten bei uns in der Mannschaft. Wenn du dann in die Bundesliga kommst, ne, wenn wir wirklich aufsteigen, ne, ob ich mich da überhaupt noch durchsetzen kann. Und ich wollte auch jetzt nicht irgendwie in der Mannschaft zur Last fallen. Ne. Also ich wollte es dann vielleicht auch selber ein bisschen entscheiden, ne, ob ich da überhaupt noch gut genug dafür bin. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, gab in der Saison auch viele hitzige Sachen, ne, die mich zu Hause schon auch belastet haben, weil ich bin ja schon dann eher jemand, der eigentlich so gerne seine Ruhe hat und das auch so ein bisschen genießt. Deswegen war da schon die Überlegung da, ne, ob du da überhaupt dann noch weitermachen willst. Kurioserweise kam aber dann die Entscheidung schon vom Verein. Ich glaube, das war das Spiel vor Union Berlin. Ich glaube, eins unserer letzten, ich glaube, das zweitletzte Heimspiel kurz vorm Aufstieg. Da hat mich Wolf nochmal angerufen, hat gefragt, ob ich nochmal vorbeikommen kann. Da war ich schon auf der Autobahn, mich nochmal umgedreht und da hat er mir halt gesagt, hör zu, wir haben jetzt halt als Verein entschieden, ne, dass wir den Vertrag eigentlich nicht verlängern wollen. Aber sie würden mich ganz gerne behalten, eine andere Funktion im Verein. Und ich fand das auch fair, ich fand das auch okay. Klar ist natürlich immer ein paar Prozent auch in dir drin, wo du natürlich dann trotzdem, ne, vielleicht dann, ne, auch irgendwo den Weg in die Bundesliga wäre auch noch schön gewesen. Aber wahrscheinlich war es schon im Endeffekt die beste Lösung. Dass ich dann in Aachen gelandet bin, ich habe ja dann immer gesagt, ich will mir nochmal Zeit lassen, ich will mir das erstmal durch den Kopf gehen. Ne? Ich kann nicht in 2 Tagen jetzt entscheiden, ob ich jetzt meine Karriere beende und ob ich jetzt in den Jugendbereich zu Fortuna wechsle. Und wir haben erstmal gesagt, komm, wir machen jetzt die Saison zu Ende. Und dann treffe ich danach eine Entscheidung und dann sind wir dann ja Gott sei Dank aufgestiegen. Wenn auch wieder kurios, was ja auch wieder zur Saison gepasst hat. Und dass ich dann zu Alemannia dann nochmal gegangen bin, das lag dann auch an meinem besten Freund, der bei Alemannia schon gespielt hat, der hat mich dann nochmal überredet, dass ich das nochmal mache.
Aber im Endeffekt hätte man noch verzichten können, ne? Aber war so ein bisschen die Liebe auch wahrscheinlich zu diesem Verein?
Ja, definitiv.
Diese gute Zeit, die du da hattest.
Ja, die Liebe und natürlich war natürlich auch die Überlegung, ne? Ich wohne 10 Minuten vom Tivoli weg, ne? Ist natürlich auch, Düsseldorf ist schon immer auch eine Fahrerei für mich. Jetzt in der dritten Liga, ich hatte da schon nochmal Bock drauf, ne? Wie ich dir gerade gesagt habe, Thomas Steele, mein bester Freund, ne? Der hat noch geheiratet in dem Jahr, ich war sein Trauzeug, wir waren auf der Hochzeit und er hat natürlich auch mal einen richtigen Moment auf mich eingeredet, ne? Wenn auch vielleicht schon ein bisschen Alkohol im Spiel war. Und da hatte ich aber dann schon relativ schnell auch gemerkt. Ne? Ich bin auch so ein Bauchmensch, ne? Ich entscheide es aus dem Bauch aus. Und da habe ich schon relativ schnell entschieden, ne? Ich will nochmal weitermachen.
Okay, dann ging es 2015 aber wieder zurück zur Fortuna und zwar als Teammanager.
Mhm. Ja, die Idee hatte, glaube ich, ja, das 100% kann ich es dir auch nicht sagen, ne? Weil, aber ich weiß ja nicht, wer im Verein wie hier im Endeffekt die Abläufe waren. Ne? Ich war aber mit Wolf Werner weiterhin immer noch in Kontakt, obwohl ich ja dann in Aachen war. Er hat mich oft angerufen, hat auch mal nach Rat gefragt oder ab und zu hat er mir einfach nur sein Herz ausgeschüttet und hat mich auch mal hier so über Fortuna immer weiter auf dem Laufenden gehalten. Und als Mike Büskens dann, glaube ich, ihr Trainer war, der hatte, glaube ich, den Wunsch, hier jemanden zu installieren, der so ein bisschen als Bindeglied zwischen ihm und auch der Geschäftsstelle auch ein bisschen da ist, der vielleicht auch ein paar Sachen abfedert so von der Öffentlichkeit. Wolf hatte mich dann damals angerufen, hat gefragt, ob ich mir sowas vorstellen kann. Wenn ich ehrlich bin, früher, als ich noch gespielt habe, hatten wir ja noch keine Teammanager, ne? Die Stars waren viel, viel kleiner. Deswegen konnte ich mir auch erstmal gar nichts drunter vorstellen. Ich habe mich dann mit Peter Friemuth hier noch getroffen und habe aber dann das trotzdem irgendwo auch als Chance gesehen, wieder relativ schnell auch wieder Anschluss zu finden. Ist ja auch nicht so einfach, danach nach einer aktiven Profikarriere dann auch administrativ irgendwo wieder reinzukommen. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache das, ich probiere das aus. Ich habe ja mir danach noch das Kreuzband gerissen. Deswegen konnte ich ja dann noch eine Umschulung bei der BG machen und war dann im Endeffekt, am Anfang habe ich das hier so im Endeffekt als Praktikum gemacht und habe nebenher noch studiert.
Hat dich das mehr gereizt als Jugendbereich?
Ja, also das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Mein Plan war eigentlich schon nach der Karriere, ich hatte eigentlich schon so dieses Bedürfnis, irgendwo mal auch selber wieder auf die Wiese zu gehen. Wirklich, ich konnte mir auch vorstellen, dann auch mal Trainer zu werden. Ich bin dann irgendwo ja dann auch hier dann reingerutscht als Teammanager und mir hat es dann auch Spaß gemacht. Und ja, dann ist es natürlich dann irgendwo dann schwierig. Du musst irgendwann deine Entscheidung treffen, machst du das oder das. Ich habe zwar jetzt bis zum A-Schein alle Scheine auch gemacht, ich bin aber auch so, dass ich auch sage, ich glaube, es kommt immer so, wie es kommen soll. Vielleicht rutsche ich nochmal irgendwo dann doch nochmal irgendwie dann nochmal in eine andere Schiene rein. Aber zu dem Zeitpunkt gab es die Frage nicht.
Dann erklär uns mal, was macht ein Teammanager denn du? Ja. Du hast gesagt, du konntest dir selber erstmal nichts darunter vorstellen.
Ja,
definitiv. Aber ich glaube, viele Hörer wissen das auch nicht. Man hält immer den Begriff Sascha Rösler, Teammanager.
Ja, definitiv.
Was macht er denn?
Ich meine, klar, du hast ja, sage ich mal, viele organisatorische Aufgaben. Das ist erstmal das Wichtigste. Unsere Abläufe, für die bin ich ja im Endeffekt alle verantwortlich. Aber im Endeffekt bin ich ein Problemlöser auch. Also die Jungs kommen natürlich zu mir, wenn sie Probleme haben, wenn sie was brauchen. Und ja, das ist eigentlich so das, was natürlich an dem Job, was ich manchmal auch dann wieder denke, okay, vielleicht würde ich gerne dann irgendwann doch nochmal was anderes machen, weil ich bin halt, sage ich mal, so wie es momentan ist, rede ich vielleicht 10-15% über Fußball und sonst natürlich höre ich mir natürlich die Probleme an oder mache natürlich Sachen für andere und organisiere Sachen und muss einfach mal schauen, ob ich da vielleicht nochmal einen anderen Schritt mache.
Okay, also die Karriereplanung noch nicht ganz abgeschlossen.
Nee, so alt bin ich jetzt ja auch noch nicht, oder? Also, du hast ja gerade gesagt, wir sind im gleichen Alter.
Ich fühle mich auch noch nicht so alt.
Ja, genau, das will ich auch nicht.
Hilft dir denn deine Profizeit in deinem jetzigen Job?
Ja, definitiv. Also ich sag mal, diese Erfahrungswerte weiterzugeben in gewissen Situationen ist ein Riesenvorteil. Wie ich dir gerade schon gesagt habe, wir haben natürlich ein Tagesgeschäft, was schon, sage ich mal, viel Hektik und viel Unruhe auch einfach birgt. Weil wenn es am Wochenende nicht so gut läuft, dann sind natürlich alle nicht so fröhlich und gut gelaunt und wenn du da einfach auch Erfahrungswerte weitergeben kannst, gewisse Situationen, die du alles schon mal selber durchgemacht hast, ist es ein Riesenvorteil. Und klar, das, sage ich mal, ist natürlich meine große Stärke auch. Es gibt andere Vereine, die haben ja auch das Teammanagement anders besetzt. Es gibt ja unterschiedliche Strukturen in Vereinen. Dafür bin ich jetzt wahrscheinlich, sage ich mal, was wirklich das Administrative angeht oder so, da habe ich dann wahrscheinlich eher Nachteile.
Was du ja gerade so ein bisschen angedeutet hast, was könntest du dir denn vorstellen, anstelle von Teammanager zu machen?
Ja, also was wir gerade schon drüber gesprochen haben, nochmal auf die Wiese zu gehen, auch vielleicht dann nochmal irgendwas als Trainer zu machen. Nur da muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, kannst ja nicht kommen und sagen, ja, hier bin ich jetzt, sondern da musst du auch wieder unten anfangen. Und das ist halt dann natürlich auch nicht so einfach, weil ich sag mal, jetzt bin ich schon so auch ein bisschen gepolt, dass ich sage, ich muss schon irgendwo Leistungssport machen. Jetzt, ich sag mal, eine Bezirksligamannschaft trainieren oder so, das, ich glaube, das wird bei mir nicht lange gut gehen, da würde ich selber wissen, okay, ne. Dann habe ich zu viele Leute drumherum, die wahrscheinlich nicht so den Ehrgeiz haben wie ich. Und deswegen ja, muss man schauen. Wenn ich so einen Schritt wage, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich vielleicht sogar auch mal noch eine Pause mache. Ich hätte auch nichts dagegen, vielleicht mal irgendwann noch mal zu sagen, ich gehe mal ganz raus aus dem Fußball. Das Geschäft ist ja schon hektisch für uns alle, die hier arbeiten. Das ist halt einfach so im Fußball. Und ich hatte es jetzt nach der aktiven Karriere nie, dass ich mal gesagt habe, wie es andere machen, die gehen dann erst mal raus. Sondern ich habe ja relativ schnell weitergemacht. Deswegen ist es auch nicht ausgeschlossen, dass ich irgendwann mal vielleicht keinen Fußball mache.
Aber du musst der Fortuna auch irgendwie erhalten bleiben, Sascha.
Ja, irgendwie auf jeden Fall. Also das definitiv. Ich meine, wenn man so lange beim Verein jetzt arbeitet wie ich, als Spieler und jetzt als Teammanager sind es jetzt, glaube ich, fast 10 Jahre. Das ist ja klar, dass man da dran hängt und im Endeffekt das auch immer so bleiben wird.
Okay, wir müssen alle damit leben, mit diesem Coronavirus. Wie sehr hat das deine Arbeit verändert?
Ja, sie hat sie für uns alle natürlich, wie für alle Menschen wahrscheinlich auf der Welt, extrem anstrengender gemacht. Wir haben natürlich auch tagtäglich mit irgendwelchen neuen Verordnungen oder Auflagen natürlich zu kämpfen. Wir müssen natürlich extrem natürlich auf unsere Blase auch achten, dass wir natürlich gucken, dass wir Kontakte einfach beschränken. Ist unheimlich schwer für die Jungs vor allem. Wir haben ja natürlich auch wirklich noch junge Spieler teilweise, die ja irgendwo auch leben wollen. Und die natürlich auch nicht immer 24 Stunden im Kopf haben, dass jetzt halt niemanden umarmen dürfen oder sich dann wirklich an die Abstandsregeln immer halten. Aber ich muss echt sagen, unsere Mannschaft macht das vorbildlich. Wir haben wirklich nur Kleinigkeiten, ne, wo es mal gehapert hat. Ne. Die Jungs sind da wirklich immer pflegeleicht. Ne. Aber es ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ne. Es zerrt halt auch einfach an den Nerven, an der Kraft. Aber ne. Man merkt jetzt auch, wir machen das jetzt ein Jahr. Und ich glaube, wir lächeln alle danach, dass es endlich vorbei ist, ne, dass wir wieder normal leben können. Ne.
Du bist ja wahrscheinlich auch für die Auswärtsreisen zuständig. Ne? Mhm. Wahrscheinlich auch komplizierter geworden jetzt durch diese ganze Thematik, oder?
Ja, klar. Wir haben jetzt natürlich auch die Auflage. Ne? Es war am Anfang noch, dieser Inzidenzwert war ja auch immer wichtig. Ne? Wenn der, glaube ich, über 35 war, da musst du auch mit zwei Bussen zum Auswärtsspiel fahren, was jetzt eigentlich in den letzten Wochen, Monaten immer so war, ne? Weil die ja schon wieder gestiegen sind. Ich sag mal, in den Hotels ist jetzt halt, sag ich mal, eigentlich hat es Traurige für die Hotels, aber der Vorteil für uns, die Hotels stehen alle leer. Ne? Du hast das ganze Hotel für dich, ne? Deswegen hast du da schon mal nicht das große Problem, ne? Dass du jetzt dich da irgendwie dann abschotten musst. Ja, aber sonst auch im Stadion, ne, ist ja auch bei uns zu Hause, ne, dann darfst du nur so und so viele Leute reinlassen. Ne, das ist schon alles sehr, sehr kompliziert und ich bin auch ehrlich, manchmal verändern sich dann wieder Sachen und dann brauchst du erstmal, ne, bis du da mal wieder durchblickst. Ne, und das ist ja das, was so anstrengend ist. Ne, jetzt steht ja auch wieder im Raum, ne, dass wir vielleicht nochmal ein Quarantänetrainingslager machen. Ja, muss man schauen. Ne, das ist nicht einfach, wir haben es aber alle. Ne, wir können ja wenigstens noch froh sein, dass wir arbeiten dürfen. Ne, also, wir wollen jetzt auch nicht jammern oder jetzt soll sich jetzt auch nicht so anhören, als hätten wir es jetzt besonders schwer, sondern ganz im Gegenteil, klar, wir freuen uns, dass wir weiterarbeiten dürfen, aber es zehrt trotzdem an den Kräften, an den Nerven.
Quarantäne-Trainingslager, was bedeutet das für dich an Arbeit?
Ja, schlussendlich ist es erstmal so, dass wir wieder ein Hotel brauchen, wo wir dann im Endeffekt für eine gewisse Zeit komplett dann unseren Alltag haben werden, wo wir dann unseren Kontakt komplett nur auf die Mannschaft begrenzen, also nur unter uns, ne, wo dann wirklich dann das Hotelleben halt dann stattfindet und du nur eigentlich zum Trainingsplatz und wieder zurückgehst. Und ja, das ist halt dann für uns alle eine Herausforderung, weil wir haben natürlich auch ein paar Spieler, die haben kleine Kinder. Ne. Ich glaube, Felix Klaus, der wird jetzt nochmal Vater. Das ist natürlich dann auch nicht so einfach, ne, den dann auch zu vermitteln, ne, dass sie jetzt nicht nach Hause dürfen. Ne. Aber es war letztes Jahr auch schon so, da war es noch schwerer, fand ich, ne, weil das alles ganz neu war. Ne. Wir waren selber so ein bisschen unsicher, ne? Wie kriegt man das alles hin? Und du denkst dann, wir wollen auf das müssen achten, auf das müssen achten. Also auf der Bank Masken tragen, da müssen wir Masken tragen, hier wieder so und da wieder so. Und da hast du natürlich schon immer so ein unsicheres Gefühl. Mittlerweile haben wir wenigstens, sage ich mal, eine kleine Routine auch drin. Und dann hast du nicht mehr ganz so die großen Sorgen wie vor einem Jahr noch.
Du hast es eben schon mal gesagt, du hast selber auch viel davon gelebt, von diesen Emotionen, ne? Und von den Fans, die von draußen natürlich auch einwirken auf diese ganze Geschichte. Das ist ja nun mal alles nicht mehr da aktuell. Vermisst du das auch, obwohl du gar nicht mehr selber spielst?
Ja, brutal. Also, ich weiß noch, das erste Spiel ja zu Hause gegen Paderborn, da bist du beim Warmmachen draußen und denkst dir gleich, hey, das ist erste Bundesliga jetzt hier, ne? Das kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen. Ne? Du kommst dir vor wie bei so einem Freundschaftskick oder irgendwo, also noch nicht mal auf dem Kreisligaplatz, weil ja sogar da ist ja sogar noch ein bisschen Stimmung und dann halt ja das Stadion auch noch so leer. Ne? Und ja, das ist schon traurig, ne? Muss man echt sagen. Mir fehlt es extrem, weil, wie du gerade schon gesagt hast, ich habe das als Spieler unheimlich geliebt, ne? Auch mit den Fans dann zu feiern und auch jetzt, ne, wenn wir dann hier so einen Topspiel dann haben, wie gegen Bochum Montagabend 20:30 und du hast es eigentlich im Ohr, ne, wie es sein könnte und dann ist es leider leer, dann ist es schon schade.
Kickst du eigentlich noch selber ab und zu?
Nee, leider gar nicht mehr. Das hat aber auch ein bisschen das Problem, ne, dass ich mit beiden Knien ziemlich Probleme habe und das Einzige, was ich eigentlich noch mache, ist wirklich golfen. Also ich beschränke mich auf den kleinen Ball jetzt.
Ja, ich war schon mal mit dir auf dem Platz.
Stimmt, genau, waren wir schon, genau.
Und war gar nicht so schlecht.
Ja, das ist ja, wie ich es ja schon gesagt habe, ich bin ja schon ehrgeizig. Ne? Und dann einfach irgendwas anfangen, ne? Das geht dann auch nicht, sondern es, ne, muss natürlich dann auch schon immer weitergehen. Und gerade ein Golf hat natürlich auch Riesenpotenzial, da kann man sich weiterentwickeln. Und mich hat das damals schon, als ich noch gespielt habe, schon gepackt. Ne? Und ich finde es auch vom Kopf ein super Ausgleich einfach, ne? Für den stressigen Alltag. Ne? Wenn man mal einfach in der Natur ist und dann auch mit ein paar Kumpels dann mal ein Bierchen mitnehmen kann, das ist eigentlich schon was Schönes.
Okay, dann kommen wir hinten raus, wir sind schon fast durch.
Top.
Noch zu ein paar schnellen Fragen. Eine ist dabei, die muss jeder beantworten.
Oh, okay.
Und zwar, was würdest du gerne können, kannst du aber überhaupt nicht?
Was ich gerne können würde, was ich gar nicht kann? Eieieiei. Ich glaube, ich würde gerne tanzen können, aber ich kann überhaupt nicht tanzen. Ich habe mir früher immer oft so vorgestellt, boah, wenn wir so dann mit den Jungs raus sind, ne, und dann ein bisschen, aber ich kann, meine Frau sagt mir immer, ich kann mich einfach gar nicht bewegen, ja. Mit ein bisschen Alkohol geht's.
Das ist, glaube ich, bei vielen Männern
genau,
so.
Genau, ja. Ich glaube, ich spreche vielen aus der Seele.
Okay, Alemannia Aachen oder Fortuna Düsseldorf?
Das ist jetzt eine ganz gemeine Frage. Ne?
Ich weiß,
weil ja. Ich natürlich beide Vereine, ja, Das ist echt schwierig. Ich könnte mich da jetzt nicht entscheiden. Ich arbeite natürlich jetzt in Düsseldorf, deswegen müsste ich Fortuna sagen, aber die stehen bei mir auf der gleichen Ebene.
Also Alemannia Düsseldorf?
Ja, im Endeffekt. Fortuna Aachen. Wie, kannst du nehmen, wie du willst.
Helles oder Altbier?
Ja, jetzt bin ich natürlich gar kein Biertrinker, wenn ich ehrlich bin.
Ach, guck mal,
bin,
das wusste ich gar nicht. Ja.
Nee, ich bin ja, also...
Eher Wein?
Weinchen? Nee, eigentlich auch nicht. Eigentlich eher so ein bisschen so Gin Tonics so die Richtung. Eher ein bisschen ja, sowas in der Art, ne?
Da kann ich dich damit ja gar nicht locken jetzt.
Nee, gar nicht eigentlich, aber ich muss Altbier sagen, oder? Oder eigentlich
du schon. Bist frei in deiner alt, Meinungsäußerung.
Alt.
Rotzlöffel oder Torjäger?
Torjäger, definitiv.
Okay, und hinten raus noch, welche Eigenschaft schätzt du bei anderen Menschen am meisten?
Also Ehrlichkeit schon, ne? Wenn die gerade raus sind, ne? Wenn die sagen, was sie denken. Und das ist eigentlich so das Wichtigste. Ne? Das mag ich eigentlich auch, ne? Wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, ne? Wenn die korrekt sind. Ne? Wenn du, ich habe auch eine gute Menschenkenntnis, wenn du direkt merkst, ne? dass die es gut meinen. Ne? Weil ich lebe das im Endeffekt auch so vor. Ich glaube, man kriegt immer, oder ich bin der festen Überzeugung davon, dass das, was man gibt, das kriegt man auch. Und deswegen finde ich, Ehrlichkeit ist ganz wichtig.
Danke, Sascha, der Torjäger.
Sehr gerne, sehr gerne.
Spaß gemacht. Danke für die Zeit, das freut mich sehr.
Gerne.